Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlan. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Vor knapp 3 Monaten haben wir in der Weltzeit schon einmal über sie berichtet, die Millionen von Wanderarbeitern in Indien. Sie wurden von dem Coronavirus ganz besonders getroffen, verloren ihre Jobs, ihre Vermieter kündigten ihnen fristlos die Unterkünfte. Also sahen sie damals nur eine Chance.
Wir fahren nach Kannauj, weil wir viele Probleme haben. Wie lange können wir hier noch bleiben? Also fahren wir nach Hause. Wir haben keine Essensrationen bekommen. Außerdem haben wir kein Geld mehr. Wo sollen wir welches bekommen? Ich habe in einer kleinen Fabrik gearbeitet, aber sie ist seit dem 21. März geschlossen.
Und so machten sich Millionen von ihnen auf den Weg zurück in ihre Dörfer, zu ihren Familien. Wie geht es Ihnen heute? Fest steht, die meisten von Ihnen kehrten bis jetzt nicht in die indischen Metropolen zurück, obwohl die Unternehmen so ziemlich alles versuchen, um sie zurückzubekommen.
Was den Mangel an Arbeitskräften betrifft, hat sich die Situation um 10 oder 15% verbessert. Diejenigen, die in der näheren Umgebung leben, 100 bis 250 Kilometer entfernt, sind zurückgekommen. Aber diejenigen, die in weiter entfernt liegenden Bundesstaaten leben, etwa Bihar oder Jharkhand, sind noch nicht zurückgekehrt. Für die Arbeiter im Umkreis haben wir den Transport arrangiert. Nur deshalb hat sich der Arbeitskräftemangel leicht verbessert.
Warum ist das so? Wir haben unsere beiden Reporter Antje Stiebitz und Raghvendra Varma, die damals auch über die Situation dieser Arbeitsmigranten berichteten, wieder losgeschickt, um nachzuschauen und nachzufragen, wie sie ihre Lage heute sehen. Hier ihr Bericht.
Der Kiosk hat wieder geöffnet und verkauft sein buntes Sortiment. Musik scheppert aus einer Box. In der kleinen Arbeitersiedlung hinter Gurgaon, einer Satellitenstadt von Neu-Delhi, ist erneut Leben eingezogen. Der strenge Lockdown, ausgerufen wegen der Corona-Pandemie, ist seit einigen Wochen wieder gelockert. In einer der Hütten brät ein Arbeiter Zwiebeln und Karotten an, auf einem kleinen Gaszylinder. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn im April trafen wir hier Arbeiter, die keine Lebensmittel kaufen konnten, die mit hungrigen Mägen auf unregelmäßige staatliche Lebensmittelrationen warteten, weil ihnen der strenge Lockdown Job und Lohn nahm. Schätzungen zufolge wanderten damals indienweit rund 20 Millionen Wanderarbeiter zurück in ihre Dörfer. Mit den gelockerten Ausgangsregelungen kommen manche zurück.
Im Dorf konnte ich kein Geld verdienen. Und hier bekomme ich 10.000 Rupien, umgerechnet rund 115 Euro. Ich arbeite für das Unternehmen Amazon. Dort sehe ich nach den Bestellungen und versende sie. Hier haben alle Firmen wieder aufgemacht und die Arbeit geht weiter. Alles scheint wieder okay zu sein.
Sagt Sanjay Yadav, während seine Augen immer wieder zum Fernsehbildschirm wandern. Er stammt aus der Kleinstadt Kannauj im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, gut 400 Kilometer von Delhi entfernt. Vor dem Kiosk steht Sumit Singh. Der junge Mann erzählt, dass er die letzten Monate im Dorf von der Landwirtschaft lebte.
Im Dorf bleibt niemand hungrig. Hier in der Stadt kann einem das passieren, aber nicht auf dem Dorf. Ich arbeite bei dem Unternehmen Vexis, das Polster für Fahrzeuge herstellt. Ich arbeite an einer Maschine. Den Job habe ich sofort wiederbekommen, als ich zurückkam.
Alles scheint wieder normal. Und trotzdem ist nichts mehr, wie es war. Die meisten Unternehmen arbeiten zwar wieder, aber nur mit 20 bis 40% ihrer vollen Kapazität. Den Firmen fehlen die Arbeiter. Im April haben wir hier 4 Arbeiter interviewt. Alle 4 sind inzwischen in ihren Dörfern. Keiner von ihnen ist bislang zurückgekehrt. Ravi Memba, der die Hütten der Arbeitersiedlung vermietet, erklärt:
Hier in der Arbeitersiedlung stehen 60% der Räume leer. Die Arbeiter kommen nur langsam zurück. Alle sind beunruhigt. Das wird das ganze Jahr noch so weitergehen. Wir gehen davon aus, dass sich die Situation erst im Jahr 2021 verbessert.
Es ist das erste Mal in der Geschichte Indiens, dass die Industriebetriebe und der Fertigungssektor um Arbeitskräfte bangen. Der Analyst für Lebensmittel- und Handelspolitik, Devinder Sharma, erklärt:
Verschiedene Studien zeigen, dass von den Millionen Menschen, die in ihre Dörfer zurückkamen, etwa 70% nicht in die Städte zurückkehren werden. Andere Studien sprechen von 50%.
Der Grund? Sie mussten erfahren, dass sie zwar hart arbeiten, aber keinerlei Sicherheitsnetz haben, sagt Devinder Sharma.
Wenn sie in ihre Dörfer zurückgehen, wissen sie, dass sie auf etwas zurückgreifen können. Sie wissen, dass ihre Familien sie aufnehmen. Und auch wenn sie manchmal gesagt bekommen, dass sie eine zusätzliche Last sind, sie wissen, dass sie dort ein Heim haben und nicht hungrig ins Bett gehen müssen.
Auch die rasant steigenden Fälle von Covid-19-Infektionen tragen dazu bei, dass die Wanderarbeiter in ihren Dörfern bleiben. In den Städten ist das Risiko höher, sich anzustecken. Über 1,9 Millionen Menschen haben sich in Indien bis Anfang August, dem Zeitpunkt der Recherche, infiziert. Die Neuinfektionen nehmen täglich rapide zu. Dabei gelten die Testraten noch immer als gering. Vor dem Nigam Bodhghat Krematorium in Delhi kommt ein Krankenwagen an. Zwei Männer von Kopf bis Fuß in Plastik gehüllt ziehen eine Rollbahre aus dem Wagen. Eine Leiche liegt darauf, ebenfalls in Plastik gewickelt. Die Männer rollen die Bahre durch ein Tor ins Krematorium. Im Inneren fordert eine Stimme durch Lautsprecherboxen immer wieder dazu auf, Abstand zu halten. Der Geruch von Rauch liegt in der Luft. 39.795 Corona-Infizierte sollen in Indien bis Anfang August gestorben sein. In Delhi sind es inzwischen 4.021 Tote. Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die Verstorbenen im Krematorium werden entweder in gasbetriebenen Öfen oder auf Holz eingeäschert. Seit der Epidemie verabschieden sich nur noch die engsten Verwandten von ihren Verstorbenen. Die Angst, sich anzustecken, hält die Menschen fern.
Mein Bruder hat uns immer wieder um Hilfe gebeten wegen des Sauerstoffs. 3 Stunden lang hatte er keinen Sauerstoff bekommen. Er war Zuckerpatient, konnte aber nichts essen, weil er keinen Sauerstoff bekommen hat. Wir wissen nicht, ob er in den 3 oder 4 Tagen dort überhaupt etwas gegessen hat. Er sagte, dass wir ihm nichts bringen sollen, da er nicht an die Tür kommen kann und niemand da ist, der hilft.
Santosh Kumar starrt in die Flammen. Ihr Haar ist mit einem weißen Schleier verhüllt. Ein großer, schwarzer Mund-Nasenschutz bedeckt ihr Gesicht. Die Bedingungen in den Krankenhäusern seien erbärmlich, klagt sie. Die Regierung behauptet, die Krankenhäuser seien vorbereitet, aber das stimme nicht.
Bringe Patienten niemals in ein Krankenhaus, vor allem nicht in ein Regierungskrankenhaus. Wenn man kein Geld hat, ist es besser, den Patienten zu Hause zu behalten, damit die geliebten Menschen in deiner Nähe sterben. Dann kann man mit ihnen zusammen sein, sie trösten.
Sind die Patienten erst einmal im Krankenhaus aufgenommen, dürfen sie keinen Kontakt mehr mit ihren Angehörigen haben, erklärt Satya Narayan Sharma. Er ist der Bruder des Verstorbenen und hält seine Schwester im Arm. Das Klinikpersonal kläre die Angehörigen nicht über den Zustand der Patienten auf und die Todesursache bleibe oft im Dunkeln.
Es war wahrscheinlich kein Corona, denn auf den Entlassungspapieren steht nur Corona-Verdacht.
Dabei sei ihr verstorbener Bruder bereits vor Tagen auf Corona getestet worden, aber auf die Testergebnisse haben die Geschwister vergeblich gewartet. Wer auf dem Land solche Nachrichten liest, von überfüllten Krankenhäusern und sprunghaft ansteigenden Corona-Zahlen in den Metropolen, bleibt lieber zu Hause. Und es gibt weitere Gründe, die eine Rückkehr der Wanderarbeiter verhindern.
Dann haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen die Situation, dass in einigen Städten, wie zum Beispiel Pune oder Bangalore oder Chennai, wo relativ früh wieder aufgemacht wurde, die Anzahl der Fälle so stark angestiegen ist, dass man jetzt wieder ganz scharf zugemacht hat.
Bernhard Steinrücke ist Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Indischen Handelskammer und sitzt in Mumbai. Er vertritt hier 1.800 deutsche Firmen und deutsch-indische Joint Ventures. Oft werden Regionen oder Stadtteile abgesperrt, weil sich dort Corona-Hotspots auftun. Diese uneinheitlichen Lockdowns machen den Unternehmen zu schaffen.
Dann ist es extrem schwierig, die Mitarbeiter überhaupt rauszubekommen aus ihren Siedlungen und dann in die Fabriken zu bekommen.
Beim Bekleidungshersteller Trendsetters International laufen die Nähmaschinen wieder. Das Unternehmen liegt nicht weit von der kleinen Arbeitersiedlung hinter Gurgaon, der Satellitenstadt Delhis. Normalerweise arbeiten hier 1.350 Menschen auf 4 Ebenen. Doch im Moment sind es nur 600. Anjeev Dubey ist Manager bei Trendsetters.
Was den Mangel an Arbeitskräften betrifft, hat sich die Situation um 10 oder 15% verbessert. Diejenigen, die in der näheren Umgebung leben, 100 bis 250 Kilometer entfernt, sind zurückgekommen. Aber diejenigen, die in weiter entfernt liegenden Bundesstaaten leben, etwa Bihar oder Jharkhand, sind noch nicht zurückgekehrt. Für die Arbeiter im Umkreis haben wir den Transport arrangiert. Nur deshalb hat sich der Arbeitskräftemangel leicht verbessert.
Auch mit den Arbeitern im Bundesstaat Bihar hat das Unternehmen Kontakt aufgenommen. Doch in Bihar wurde wieder ein Lockdown verhängt, da die Corona-Fälle in die Höhe schnellten. Außerdem überflutete der Monsunregen dort ganze Landstriche. Anjeev Dubey:
Die Arbeitgeber sind jetzt bereit, die Transportkosten von Bihar hierher selbst zu bezahlen. Ein Bus kostet etwa 50 bis 60.000 Rupien, also 570 bis 680 Euro. Aber alles spricht dagegen, dass sie zurückreisen können. Es wird noch etwas dauern, bis sich die Situation verbessert.
Der Arbeiter Dayaram Varma kehrte in seine Heimat Uttar Pradesh zurück, als im März der Lockdown begann. Mit den Lockerungen kam er an seinen Arbeitsplatz zurück. Vor dem Lockdown wohnte er mit seiner Frau und seinen Kindern zur Miete. Aber jetzt ist er erst einmal allein gekommen.
Ich sende Geld nach Hause ins Dorf und wir betreiben auch noch etwas Ackerbau. Das hilft uns zu überleben. Es war schwierig, während des Lockdown ohne Verdienst auszukommen. Ich hatte Ersparnisse, aber die haben wir jetzt für das tägliche Leben ausgegeben.
Die Unternehmen jedenfalls mussten in den letzten Wochen erkennen, dass ohne ihre Wanderarbeiter nichts geht. Bernhard Steinrücke:
Tatsächlich ist es so, dass sich die Firmen sehr stark jetzt oder einige Firmen sehr stark jetzt um die Wanderarbeiter kümmern und versuchen, die zurückzubekommen und die dann auch entsprechend besser zu bezahlen und auch besser unterzubringen, weil sie eben wissen, sie brauchen die.
Die Unternehmen kämpfen nicht nur um ihre Arbeiter, sondern auch um ihre Lieferketten. Innerhalb Indiens bleiben die gewohnten Lieferungen oft aus, aber vor allem fehlt Ware aus China. Die chinesischen Lieferketten, so Bernhard Steinrücke, stockten aus zwei Gründen.
Die waren zunächst unterbrochen wegen Corona in China und weil eben die ganzen Transportwege nicht funktionierten. Dann waren sie erneut unterbrochen, muss man sagen, durch den Grenzkonflikt, den Indien mit China hatte. Es gab große Probleme in den Häfen, weil die Lieferungen aus China nur sehr, sehr zögerlich abgewickelt wurden.
Im Juni waren chinesische Soldaten im Himalaya auf indisches Territorium gedrungen. Der Zwischenfall kostete 20 Menschen das Leben. Indien, von der Corona-Epidemie geschwächt, bewertet die Aktion als hinterhältig. Deshalb, so Bernhard Steinrücke, habe es von indischer Seite eine Art stillen Boykott chinesischer Produkte gegeben.
Wir könnten die chinesischen Produkte bestimmt boykottieren, aber es wird eine gewisse Zeit dauern. Wir denken alle darüber nach, wie wir das bewerkstelligen können.
Vor allem spezielle Schnüre, Knöpfe und Stoffe müssen erst entwickelt werden, erklärt Trendsetters Direktor Rajia Vaidya. Aber er ist zuversichtlich. Einige indische Fabriken hätten bereits damit angefangen. Und wie steht es um den Handel mit Europa?
Der europäische Kleidermarkt macht langsam auf. Wir bekommen wieder Anfragen. Das ist okay.
Rajia Vaidya ist zufrieden. Doch bis wieder Normalität einkehrt, wird es noch dauern, fügt er hinzu. Denn erst müssen die Wanderarbeiter zurückkehren.
Der nordostindische Bundesstaat Bihar, aus dem viele Arbeitsmigranten kommen, hat gerade die Ausgangssperre verlängert. Zunächst bis zum 16. August. Der Grund: In den letzten Tagen kamen dort etwa 2000 Corona-Fälle täglich hinzu. Neben den Wanderarbeitern machen den Unternehmen auch die unterbrochenen Lieferketten zu schaffen, besonders die aus China, wie Antje Stiebitz und Raghvendra Varma berichteten. Denn auf die chinesischen Produkte ist Indien angewiesen. Vor etwa 7 Wochen gab es zwischen den chinesischen und indischen Soldaten Auseinandersetzungen an der indisch-chinesischen Grenze, bei der 20 indische Soldaten getötet wurden. Das führte in Indien zu einer lauten Empörung auch in der Bevölkerung. Ich bin mit unserer Korrespondentin in Neu-Delhi verbunden. Hallo, Frau Dietrich.
Hallo, schönen guten Tag.
Was hat es mit diesen Gefechten auf sich? Man hatte ja den Eindruck, sie kommen aus dem Nichts und das würde China es ausnutzen, dass Indien gerade mit der Corona-Pandemie so viel zu tun hat, dass es abgelenkt ist.
Also es war auf jeden Fall so heftig wie seit Jahrzehnten nicht. Sie haben es gesagt, 20 indische Soldaten, was auf der chinesischen Seite passiert ist, wissen wir nicht. Da haben wir keine offiziellen Zahlen. Das war absolut ein Schock und das kam auch völlig überraschend. Vor allen Dingen, weil die sich eigentlich darauf geeinigt haben, auch keine Schusswaffen einzusetzen. Da gibt es so ein Abkommen, das das festgelegt hat. Die haben sich also im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode geprügelt da oben in den Bergen. Ich glaube, dass das jetzt weniger damit zu tun hat, dass Indien gerade in der Corona-Pandemie steckt. Es ist eher so, also viele Experten sagen das auch, die gehen davon aus, dass China jetzt einfach nochmal ein Zeichen setzen wollte, weil es sich von Indien provoziert gefühlt hat. Indien hat den Bau einer Straße jetzt vollendet. 2 Jahrzehnte haben die dafür gebraucht. Und das heißt natürlich, das ist jetzt so eine gut ausgebaute Straße, die ist 250 Kilometer lang. Da können die Inder jetzt sehr gut Nachschub dann für die Truppen und schneller auch natürlich in die Grenzregion bringen. Das fanden die Chinesen nicht so gut, obwohl man da wieder auch auf der anderen Seite sagen muss, wenn man sich mal die Infrastruktur auf der anderen Seite, nämlich auf der chinesischen Seite, sich anguckt, was da an Straßen, Schnellzüge, Flughäfen alles gibt, da sind die den Indern eigentlich weit voraus.
Was will denn China bezogen auf Indien?
Mehrere Dinge. Also China bezeichnet zum Beispiel einen Bundesstaat, der definitiv zu Indien gehört, als Teil von China und nennt diese Gegend einfach mal Südtibet. Und China versucht seit einiger Zeit seine Gebietsansprüche so ein bisschen mit größerer Härte auch durchzusetzen. Eigentlich muss man sagen, streiten die beiden Länder fast über den gesamten Grenzverlauf. Der ist 3500 Kilometer lang und deswegen, ja, der heißt auch gar nicht Grenze, sondern die beide nennen das die Linie der aktuellen Kontrolle. Die Briten hatten die mal gezogen. Das war Ende der 40er Jahre, als die aus Südasien raus sind. Und damit waren die Chinesen eigentlich nie einverstanden. Also ist der Konflikt schon Jahrzehnte alt, wird immer mal wieder groß. In den 60er Jahren hatten die beiden sogar einen richtigen Krieg geführt. Der hat zwar nur einen Monat gedauert, aber da gab es schon auch Tausende, die ums Leben gekommen sind.
Kann man denn Chinas Auftreten gegenüber Indien auch in einem größeren Kontext sehen? Es ist ja in letzter Zeit öfter die Rede davon, dass China bestrebt ist, seine Rolle als Weltmacht auszubauen.
Ja, definitiv. Also das muss man, glaube ich, unbedingt so sehen. Schauen wir mal auf das südchinesische Meer beispielsweise, auf Taiwan, auf Hongkong. Die Chinesen weisen das natürlich weit von sich, aber China-Experten hier in Indien, die sind komplett davon überzeugt, dass China an sehr unterschiedlichen Stellen seine Macht ausbauen will und eben auch in Indien. Und die sagen, China geht eigentlich immer gleich vor. Also es prescht 2 Schritte vor, führt dann diplomatische Verhandlungen, geht dann 1 Schritt zurück und hat am Ende quasi immer 1 Schritt gewonnen.
Ist ja auch eine Strategie.
Genau.
Zurück zu Indien, Frau Dietrich. Vergangene Woche kam die Nachricht bei uns, dass Indien die ersten 5 von insgesamt 36 Kampfflugzeugen aus Frankreich geliefert bekam. Die haben sie schon länger bestellt, aber nun darauf gedrungen, dass die ersten 5 jetzt kommen. Das ist der erste Kampfjet-Zuwachs in Indien seit 20 Jahren. Ist das wiederum ein Hinweis darauf, dass Indien sich auch für einen größeren Konflikt mit China rüstet?
Ja, könnte man so sehen, aber an so einem richtig heißen Krieg, da haben, glaube ich, beide Seiten definitiv kein Interesse. Aber es ist natürlich schon so ein Zeichen an China, dass Indien militärisch aufrüstet, dass es hier nicht mehr nur Material aus Sowjetzeiten gibt. Und man muss dazu sagen, Indien fühlt sich von China auch nicht nur an dieser Linie der aktuellen Kontrolle bedroht, weil China hat einen ziemlich großen Einfluss bei ganz vielen Nachbarländern, bei dem Erzfeind Pakistan, auch in Sri Lanka unten im Süden, im Nepal im Norden und auf den Malediven. Und da fühlt man sich hier in Indien mittlerweile so ziemlich eingekesselt. Und da will man natürlich zeigen, wir können auch was. Aber auch da muss man leider wieder sagen, trotz der neuen Kampfflieger militärisch ist Indien den Chinesen definitiv unterlegen. Nicht nur militärisch, eigentlich auch wirtschaftlich.
Ja, das ist das Stichwort, dieses Eingezwängtsein. Es gab bei uns in dem Beitrag auch die Rede davon, dass der Aufschrei über die Eskalation mit China so groß war, dass man einen stillen Boykott gegen chinesische Produkte machen wollte. Wie aussichtsreich ist das denn? Kann Indien sowas stemmen?
Nee. Also das wird so erstmal auf keinen Fall gelingen. Indien ist schon extrem abhängig von chinesischen Produkten. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. 92% der indischen Computer kommen aus China. Mehr als 80% der Fernsehapparate. Ganz viele Grundstoffe von Medikamenten. Indien ist ja sozusagen die Apotheke der Welt. Dann werden die Medikamente hier produziert, aber die Grundstoffe kommen eben aus China. Die ganzen deutschen Automobilhersteller hier in Indien, die klagen jetzt schon, dass sie keine Reifen mehr aus China bekämen, weil Indien hat Einfuhrbeschränkungen auf chinesische Autoteile eingeführt. Aber mit diesem Boykott, ich finde, das gibt schon noch so eine Stimmung auch hier wieder. Das könnte schon die Chinesen auch treffen. Hier wurden zum Beispiel fast 60 Apps aus China verboten, darunter auch diese berühmte TikTok-App, was die USA ja jetzt eigentlich auch erwägen. Und diese antichinesische Stimmung ist bei den Konsumenten definitiv da. Also ich kenne hier einige, die sagen, wenn ich mir jetzt ein neues Handy kaufe, eine neue Waschmaschine oder was auch immer, dann achten die jetzt darauf, dass das keine chinesischen Waren sind.
Und wie ist das seitens der Regierung? Gibt es tatsächlich so das Bestreben, dem nachzukommen? Also auch zu sagen, irgendwie so, wir versuchen das, was wir aus China an Zulieferungen bekommen, in Indien selbst im Land herzustellen?
Ja, definitiv. Damit wird hier dick getrommelt und geworben quasi. Die indische Regierung hat auch schon sämtlichen großen globalen Firmen angeboten, dass es hier mindestens einen so großen Platz gibt wie Luxemburg, dass man also nicht mehr in China herstellen muss, sondern dass man doch bitte nach Indien kommen kann und die gleichen Sachen zu gleichen Bedingungen dann auch hier herstellen kann. Es wird sehr viel getrommelt. Also ich finde sowohl dieses Boykottiert chinesische Produkte und auch was die indische Regierung sagt. Die Frage ist halt, ob das wirklich machbar ist und ob man das umsetzen kann, weil im Moment ist es so ein bisschen wie David und Goliath und derjenige, der unterlegen ist, trommelt halt viel lauter. Die Chinesen sind da relativ verhalten und leise, ehrlich gesagt.
Und was können wir erwarten oder auch befürchten in diesem Konflikt?
Also es hat jetzt schon zumindest seit diesen heftigen Zwischenfällen jetzt mehrere Treffen gegeben zwischen ganz ranghohen Militärs. Die Außenminister haben sich getroffen, aber es gibt kein richtiges Ergebnis bislang. Es kam zwar keinen weiteren Zwischenfall, aber es will keiner jetzt zum Beispiel an dieser Linie der aktuellen Kontrolle zurückweichen. Dieses Muskelspiel an der Grenze, das glaube ich, das wird noch eine Weile andauern, aber die Befürchtung, dass es wirklich hier zu einem richtigen Krieg kommt, die hat eigentlich keiner.
Immerhin etwas beruhigend. Soweit Silke Dittrich, unsere Korrespondentin in Neu-Delhi. Danke dafür nach Neu-Delhi, Frau Dittrich.
Gerne.
Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.